Moin, liebe Gäste. Es ist wieder schön, hier zu sein. Nach ein paar Wochen Abwesenheit, die tun gut. Es gibt Geschichten, die wiederholen sich tagtäglich auf verschiedenster Weise, an verschiedensten Orten, immer und immer wieder. Geschichten, die auch unsere Geschichte ist. Geschichten, bei denen wir hundertprozentig auch eine Rolle spielen. Das Besondere an diesen Geschichten ist, dass wir mal die eine Rolle einnehmen und ein anderes Mal die andere. Und am liebsten wünschen sich die meisten bei diesen Geschichten, wie das bei Geschichten so üblich ist, so eine Heldenrolle einzunehmen. Zu den Guten zu gehören. Tapfer zu sein. Ein Ehrenmann, eine Ehrenfrau. Aber, wie das ganz oft eben auch der Fall ist, manchmal kommen unsere eigenen Wege in den Weg und sie durchkreuzen unsere eigentlichen Absichten und wir gehören eben nicht zu den Helden. Wir sind die Versager, diejenigen, die das Böse fördern, die nicht das Gute hochheben, die wegschauen, die eigentlich in diesen Geschichten nicht das gute Licht abgeben. Tagtäglich an verschiedenen Orten, auf verschiedenster Weise wiederholen sich diese Geschichten und sie werden erzählt und weitergegeben, um das Herz an den rechten Fleck zu rücken. Meine Predigt habe ich genannt, der Mann, der sein Herz am rechten Fleck hat. Eine ziemlich bekannte Geschichte. Aber diese Geschichte spielt nicht einfach nur in der Vergangenheit, sondern sie wiederholt sich tagtäglich an verschiedensten Orten, auf verschiedenster Weise. Und du spielst eine Rolle darin. Und niemand entscheidet für dich, welche du spielst. Du entscheidest, welche du spielst. Du kannst es entscheiden und du tust es tagtäglich, immer wieder. Und so sehr würdest du dir wünschen, zu den Helden zu gehören. Da ist ein Schriftgelehrter. Der kommt zu Jesus, um ihn in Versuchung zu führen. Ein Schriftgelehrter, der eine Frage mitbringt. Und Jesus fragt: Meister, wie erlange ich das ewige Leben? Jesus durchblickt diesen Menschen. Er weiß, dass er nichts Gutes im Sinne hat, dass er ihn durchleuchten will auf der einen Seite und ihn eigentlich nur bloßstellen will, dass er ihm eine Falle stellen will und nichts Gutes im Sinn hat. Und Jesus dreht den Spieß um und fragt ihn: Was glaubst du und was steht geschrieben? Und er antwortet dann und zitiert aus dem 3. und 5. Buch Mose: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt: Du hast recht geantwortet. Tu das und du wirst leben. Irgendwie begnügt sich der Schriftgelehrte aber nicht mit dieser Antwort, mit seiner eigenen Antwort. Er fühlt sich unwohl mit dieser Antwort und setzt mit einer weiteren Frage nach. Aber wer ist denn mein Nächster? Und dann kommt eine dieser Geschichten, die Jesus erzählt, die sich tagtäglich an verschiedensten Orten, auf verschiedenster Weise wiederholt, bei dem jeder von uns eine Rolle spielt. Und er erzählt diese Geschichte. Sie steht in Lukas Kapitel 10 in den Versen 29 oder eher gesagt, sagen wir mal Vers 31 bis Vers 35. Es traf sich aber, ab Vers 29, Entschuldigung, alle, die jetzt aufgeschlagen haben, werden wissen, Vers 29 geht die Geschichte los. Das davor und danach ist das Vorgeplänkel.
Er wollte sich aber selbst rechtfertigen. Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße vorüberging. Desgleichen kam auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam, ihn sah, ging er vorüber. Ein Samaritaner, aber der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm und hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Jesus erzählt diese Geschichte, um dem Schriftgelehrten deutlich zu machen, wer sein Nächster ist. Das Merkwürdige aber an dem Ende der Geschichte ist, dass Jesus die Frage umstellt. Er fragt den Schriftgelehrten nicht, wer war in dieser Geschichte der Nächste? Ganz offensichtlich nach dem Motto, der ausgeraubte, niedergeschlagene, halbtote, hilfsbedürftige Mensch? Nein. Jesus fragt, welcher dieser 3 war dem, der da lag, der Nächste? Auf Deutsch, wem warst du der Nächste? Und nicht, wer ist dein Nächster? Das ändert die komplette Perspektive des Schriftgelehrten. Das ändert eigentlich die ganze Geschichte. Es ändert alles. Und das auf 2 Ebenen. Die erste Ebene, die in dieser Geschichte angerissen wird, ist nicht die offensichtliche, die augenscheinliche, die eigentlich jeder von uns sofort beantworten würde, was die 2. Ebene ist, dass es darum geht, dass wir wie der Samaritaner oder wie die Samariter helfen sollen und wir uns in der Rolle des Samariters wiederfinden sollen oder vielleicht manchmal der Priester und der Levit sind. Nein, die erste Ebene ist eine ganz andere. Jesus spricht hier von sich. Von niemandem anders als von sich. Er erzählt seine Geschichte. Er sagt, da gibt es Menschen, von denen man annimmt, dass sie nichts Gutes tun können. Und du, Schriftgelehrter, nimmst das von mir an. Du kommst, um mir eine Falle zu stellen. Du hältst nichts Großes von mir. Du nennst mich zwar Meister, aber eigentlich verabscheust du mich. Mein Wort gilt bei dir nichts. Du würdest mich eigentlich links liegen lassen. Du willst mich eigentlich nur bloßstellen. Aber wie es so oft ist, diejenigen, von denen wir meinen, dass sie nicht gut sind, sind es doch. Jesus macht deutlich, dass der Priester und der Levit, diejenigen, die tagtäglich eigentlich den Glauben kennen, die Regeln kennen, der Levit, der Chef der Regeln, im Alltag ihren Glauben nicht ansatzweise leben. Christen versagen auf Deutsch. Christen zwar ganz fromm jeden Sabbat in die Kirche gehen, aber wenn es dann praktisch ernst wird, gehen sie vorbei. Aber die erste Ebene meint hier viel mehr, wenn Jesus sich mit dem Samariter identifiziert, dass er sagt, du hältst so wenig von mir, aber ich bin gekommen, um zu helfen. Hier klingt jetzt plötzlich die ganze Geschichte, die vorher im Lukas-Evangelium war, nach. Da ist Jesus, der von dem Erlassjahr spricht, von dem Jubeljahr, von demjenigen, von dem Jahr, das da kommen wird, das Sabbatjahr, das wir auch gerade feiern, wo jemand den Armen etwas bringen wird, den Gefangenen die Freiheit schenken wird. Da ist jemand, der nicht wegschaut, sondern hinschaut. Und er sagt, das ist er. Das ist Jesus selbst. Derjenige, von dem er es eigentlich nicht erwartet. Derjenige, den er hier bloßstellen will. Und er sagt, es ist nicht einfach nur punktuelles Helfen. Wenn man sich anschaut, was der Samariter macht, dann geht es um akute Hilfe. das Verbinden der Wunden, dann das Aufnehmen dieses Mannes und zu dem Wirt in die Herberge, diesen Mann zu bringen und dem dann auch noch Geld zu geben und zu sagen, nimm das Geld und ich komme wieder. Ich werde wiederkommen. Diese Botschaft ist zutiefst eschatologisch, endzeitlich. Jesus spricht jetzt schon davon, ich werde wiederkommen. Diese Welt lasse ich nicht allein. Und das ist die erste Ebene dieses Gleichnisses. Und die Hörer damals in den Gemeinden haben das begriffen, dass Jesus, dass Lukas, der das hier aufschreibt, den Samariter mit Jesus verbindet. Die erste Ebene war nicht die augenscheinliche. Aber sie war diejenige, die der erste Schritt ist, nämlich der, dass Liebe zuerst von Gott ausgeht. Dass zuerst Nächstenliebe nur kommen kann, wenn man von Gott geliebt wurde. Denn der zweite Schritt spricht ja von der Nächstenliebe. Der zweite Schritt ist derjenige, dass wir tagtäglich diese Geschichten erleben. Tagtäglich gibt es Menschen, die Hilfe brauchen. Und wir können der Priester, der Levit oder der Samariter sein. Und wie oft ist der Alltag so doll bei uns im Kopf, dass wir den Blick nicht für unsere eigenen Prinzipien und Werte haben. Dass wir auf der einen Seite am Stammtisch, bei Arbeitskollegen, in der Kirche, im Bibelgespräch erzählen, was man alles tun muss. Aber wenn es dann darauf ankommt, wir versagen. Vielleicht genauso vorbeischauen an einem Unfall wie alle anderen. Irgendjemand wird sich ja drum kümmern. Wenn jemand verkloppt wird, vielleicht genauso schnell die Flucht ergreifen, um bloß nicht damit hineinzugeraten wie jeder andere. Wir hatten jetzt die ersten Maikrawallen. Das wäre schon ein Bild, wenn wir uns mittendrin hineinbegeben. Ja, warum in die Konfliktfälle gehen? Ich weiß, dass eine Schwester bei uns hier aus der Gemeinde, Rosi Buchfink, es mal gewagt hat, sich zwischen den Demonstranten und den Polizisten zu stellen. Und den Demonstranten gesagt hat, ihr lasst die Polizisten in Ruhe, die sind hier für unsere Sicherheit und den Polizisten tut ihnen bitte nicht weh. Was für eine Frau. Ihr Mann hat sich Sorgen gemacht, auch zu Recht, ja, das war ein bisschen brenzlig. Aber das sind Geschichten, wo ich merke, sie war die Samariterin. Diese Geschichte auf der zweiten Ebene macht uns deutlich, dass die Liebe Gottes in Nächstenliebe mündet. Aber das Interessante an dieser Geschichte ist, dass der Schriftgelehrte zu demjenigen wird in dieser Geschichte, der eigentlich am Anfang sein Herz am falschen Platz hatte, der Jesus eine Falle stellen wollte, der ihm einen reinwürgen wollte. Und der Samariter wird hier richtig gut dargestellt. Jesus fragt ihn, welcher dieser drei war dem Menschen, der Hilfe bedurfte, der Nächste? Und der Schriftgelehrte antwortet, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu das Gleiche. Der Schriftgelehrte hat sich tatsächlich auf Jesus eingelassen. Der hat seinen Plan nicht zu Ende verfolgt, seine Böswilligkeit vergessen. Er hat die Antwort gegeben, die vielleicht nicht geben wollte, aber die offensichtlich war. Und er hat sein Herz von Jesus an den rechten Platz rücken lassen. Er hat sich verändern lassen. Jesus schafft es anscheinend, unsere Motivation, die wir haben, zu verändern. Unsere Kurse, die wir einschlagen, zu korrigieren. Unsere Prinzipien, die wir haben, dass wir schaffen, sie auch umzusetzen. Diese Geschichten, die sich immer wieder wiederholen, tagtäglich, an verschiedensten Orten, auf verschiedenster Weise, die werden nicht nur weitererzählt von Jesus, damit sich unser Herz verändert, sondern er zeigt uns auch, wie das geht, wie das Herz an den rechten Fleck kommt. Denn direkt danach schließt sich eine Geschichte an, die dazugehört. Jesus zieht weiter.
Und er kam in ein Dorf, da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass meine Schwester lässt alleine dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viele Sorgen und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Die Geschichte von dem Mann mit dem Herz am rechten Fleck hat ganz viel mit der Geschichte von Maria und Martha zu tun. Martha übt eigentlich genau die Aufgabe aus, die in der damaligen Zeit selbstverständlich ausgeübt wurde. Da gab es keine Diskussion von, so, jetzt müssen ein paar Männer mal helfen. Nein, alle Frauen, wenn ein Gast da ist, bewirten den Gast. Alle Frauen. Und sie tut das gewissenhaft. Nicht nur gewissenhaft. Sie ist richtig besorgt. Sie legt da ordentlich wahrscheinlich eine super Mahlzeit hin. Aber sie wurmt es. Sie wurmt es, dass ihre Schwester sich das Recht herausnimmt, sich zu Jesus zu setzen. Und einfach nur zuzuhören. In dieser Geschichte geht es nicht um gut und schlecht. Sei nicht so wie Martha. Es geht nicht um Martha ist die Schlechte, Maria ist die Gute. In dieser Geschichte geht es um die Gewichtung, wie das Herz an den rechten Fleck kommt. Wie das Gleichnis vom Samariter umgesetzt wird. Wie man zu einem Samariter wird. Wie man zu jemandem wird, der hilft, der etwas tut. Und Martha hilft. Sie tut eine Menge. Aber sie wird als eine Christin beschrieben, die anscheinend das Wesentliche aus den Augen verloren hat. Und das Wesentliche aus den Augen zu verlieren bedeutet, dass das Herz vom rechten Platz weicht. Maria war sich klar, dass sie eigentlich helfen muss. Und wir können das nicht an unsere Zeit übertragen und sagen, Maria ist faul. Wahrscheinlich hatte sie keine Lust auf Abwasch und Essen machen und deswegen setzt sie sich lieber zu Jesus, will zwar eigentlich nicht zuhören, kennt man ja in Jugendgruppen, anstatt abwaschen und spülen und kochen, gehe ich lieber zu einer Gruppe, wo ich zwar auch nicht richtig Lust habe, aber chill an meinem Handy und mache irgendwas anderes, aber Hauptsache ich helfe nicht. Das gibt es übrigens auch bei Erwachsenen, nicht nur bei Jugendlichen. Darum geht es gar nicht. Maria ist richtig gepackt von diesem Jesus. Die setzt sich, weil sie gar nicht mehr nachdenkt. Der redet da und sie setzt sich dazu. Und hier bricht jetzt Jesus die komplette Welt der damaligen Vorstellung von Mann und Frau. Er lässt sie gewähren. Sie darf Teil der Gemeinschaft sein. Und er sagt, dass das der Beginn, dass das der Weg ist, wo erst danach der Dienst folgen sollte. Jesus redet richtig seelsorgerlich mit Martha, die auf ihn zukommt und sagt, hey, möchtest du nicht mal Maria was sagen, dass sie aufsteht und mir hilft? Könntest du das nicht tun? Auf mich hört sie eh nicht, ich bin eine Frau. Wenn sie das sagt, dann wenn du das sagst, dann hört sie gefälligst. Jesus sagt, Martha, Martha. Nicht vorwurfsvoll, sondern verständnisvoll. Du hast viel Sorge und Mühe. Und jetzt müsste man das Gleichnis von dem Acker im Hinterkopf haben, weil Jesus die gleichen Worte hier benutzt. Zwei Kapitel vorher haben wir schon in der Predigtreihe durchgenommen. Die Sorge hat. Da ist ein Boden, da wachsen die Dornen. Und die Dornen sind die Sorgen und der Reichtum und die Freuden. Und Jesus greift das hier auf und sagt, deine Sorge zerfrisst dich hier. Es gibt Christen, die in ihrem Aktionismus das Wesentliche verlieren. Das Wesentliche aus den Augen verlieren. Dass sie zwar viel machen, viel beschäftigt sind, viele Ämter ausüben. Nicht nur die Hauptamtlichen. Aber das Eigentliche, woraus sie ihre Kraft speisen, nicht mehr tun. Jesus sagt ihr hier, Martha, Martha, du hast viele Sorgen, eins aber ist Not. Eins ist richtig wichtig.
den Teil, den Maria erwählt hat, den guten Teil, der wird ihr nicht genommen werden. Das, was man da investiert, und hier geht es ganz konkret um die Beziehung zu Jesus, setzt Wurzeln, geht tiefer. Es beginnt alles mit der Beziehung mit Jesus. Maria, die sich einfach nur danach sehnt, bei Jesus zu sein, ihm quasi fast die Lippen abliest und so durstig nach seinem Wort ist, dass sie nicht anders kann, als die Arbeit links liegen zu lassen. Einfach erstmal nur zu hören. Und ihr Herz an den rechten Platz zu verschieben. Martha bekommt hier jetzt von Jesus diesen Anstoß. Jesus möchte ihr Herz auch an diesen Platz verschieben. Und ihr sagen, jetzt lass mal alles liegen. Als erstes nimm dir mal Zeit für mich. Diese Geschichten wiederholen sich tagtäglich an verschiedensten Orten, auf verschiedenster Weise. Und wir spielen eine Rolle da drin. Du entscheidest, welche Rolle du spielst. Und Jesus zeigt uns auf, dass es hier eine Reihenfolge gibt, wie das Herz an den richtigen Platz kommt. Nicht dadurch, dass ich einfach erstmal was mache, sondern dass ich Zeit mit ihm verbringe. Und wenn ich Zeit mit Jesus verbringe, ändert sich eine Frage. Nicht, wer ist mein Nächster, sondern wem kann ich der Nächste sein? Diese Frage verändert alles. Die setzt nicht voraus, dass irgendjemand Hilfe bedarf, sondern sie sucht danach, dass wir danach suchen, wer Hilfe braucht. Dass wir die Augen öffnen und nicht dran vorbeischauen. Wenn ich die Frage stelle, wer mein Nächster ist, bin ich aktiv. Nicht wie der Schriftgelehrte, der am Anfang der Geschichte einfach nur eine Entschuldigung wollte dafür, dass er nicht jedem der Nächste sein kann. Und das kennen wir auch. Ich kann doch nicht jedem der Nächste sein. Darum geht es gar nicht. Die Frage ist, wem kannst du der Nächste sein? Wem kannst du der Nächste sein? Und ich glaube, dass diese Entscheidung, welche Rolle wir spielen, nur zum Guten verläuft, wenn wir uns vorher unser Herz an den richtigen Platz setzen lassen haben. Wenn wir uns vorher Zeit für Jesus genommen haben, ihn begreifen und ihn verstehen. Erst dann bekommt die Brücke zwischen dem Samariter und Maria eine richtige Verbindung. Ich wünsche uns, dass wir mit diesem Blick durch die Welt gehen. Wem kann ich der Nächste sein? Amen.